Wie sieht diese Waschanlage aus? Was muss passieren, bevor ein Change Management erfolgreich angestoßen werden kann in der Organisation auf Führungsebene 1?
Ja, wir versuchen immer Leuchttürme zu identifizieren. Also Menschen, die gibt es in jedem Unternehmen, die davon überzeugt sind, dass Veränderung wichtig ist und dass sie selber mit die Treiber für diese Veränderung sind. Und da muss dort die Arbeit tatsächlich ansetzen. Und das funktioniert dann eben über das, was wir, glaube ich, eingangs schon gesprochen haben, dass die dann auch natürlich eine Begleitung brauchen. Das ist alleine, ist das unglaublich schwierig. Ich glaube, das kennt jeder von sich selbst auch.
Rebellentalk, der große Freiheit.com.
Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, Jens Alsleben und
Jojo Jörg Christa aus einem ganz, ganz wunderschönen Spätsommertag Hamburg.
Ah, schön ausgejingelt. Auf den Punkt.
Auf den Punkt.
Fantastisch.
Lange geht.
Wir sind mal wieder in weiblicher Begleitung, was uns ausgesprochen freut. Die liebe Maria von Stein ist auf der anderen Seite unseres Laptops sozusagen. Ne?
Der anderen Seite.
Ach so. Das Laptop,
ja, ich verstehe.
So dahinter so.
Quasi. Hinterm Laptop.
Ja. Ja, schön, dass du heute Zeit hast für uns. Wir sprechen heute mit dir so ein bisschen über das Thema Hebewerk, Kulturwandel und andere Dinge. Willst du mal ein bisschen was über dich erzählen, Maria?
Ja, sehr gerne. Guten Morgen erstmal.
Moin.
Also ihr seid ja die Super-Entertainer. Das, ich hoffe, ich kann mitziehen.
Ja, wir haben schon getanzt, also, bevor wir hier auf Record gedrückt haben.
Und wir haben auch gesungen, bevor wir auf Record gedrückt haben. Das sehen die Hörer jetzt gerade nicht, aber, ja, aber Maria hat es gesehen.
Genau. Ja, Hebewerk, was ist das? Also wir sind Organisationsentwickler, die sich darauf spezialisiert haben, Veränderungsprozesse in Unternehmen zu begleiten. Ein weiterer Schwerpunkt von uns ist die Begleitung von Nachfolgeprozessen in Unternehmen. Und im Mittelpunkt steht bei uns immer der Mensch. Wie nehmen wir die Menschen mit auf diese Reise? Veränderung ist für uns immer irgendwie schwierig für uns Menschen. Wir gehen gerne eingefahrene Wege und die sind dann ausgetreten und da dann rauszutreten ist nicht so einfach. Und das zu begleiten, das ist ja unsere Mission. Wir brennen sozusagen dafür oder das ist so mein Traum, dass die Menschen irgendwann in ferner Zukunft wahrscheinlich, aber dass sie alle zufrieden sind am Arbeitsplatz. Das ist so das, was mich total treibt jeden Tag. Es gibt so viele Menschen, die in die Arbeit gehen und schlechte Laune haben, am Montag schon Bauchschmerzen und eigentlich keine Lust zum Job. Und das ist was, was ich denke, wir verbringen so viel Zeit da. Und dass das anders wird, dass die Leute Spaß an ihrer Arbeit haben, dass sie Spaß daran haben, miteinander zu arbeiten, Ziele zu erreichen, wirksam zu sein, das ist das, was mich total antreibt und was wir mit Hebewerk versuchen zu erreichen.
Eine Freundin von mir postet jeden Tag so aufmunternde Posts und heute hat sie gepostet, der Tag wird kommen, an dem ich ausgeschlafen bin und gut gelaunt das Haus verlasse. Zwar nicht heute, aber irgendwann.
Ja, in fernen Galaxien. Genau. Raumschiff, genau. Enterprise. Ja. Meine Frage ist, Maria, was ist denn euer stärkster Hebel, um da hinzukommen, um eure Mission zu erfüllen?
Tja, der stärkste Hebel, das ist eine ziemlich schwierige Frage, finde ich.
Ja, gleich zum Einstieg habe ich gedacht, mache ich mal so.
Wie bitte?
Zum Einstieg habe ich gedacht, mache ich mal eine schwierige Frage.
So richtig schwierig, ja, genau. Ja. Also, weil wir betrachten ja ganze Systeme und da gibt es so viele verschiedene Beteiligte, die alle eine Rolle spielen. Und ich glaube, der stärkste Hebel, den man haben muss, ist eine Geschäftsführung an Bord. Wenn die Geschäftsführung das Vorhaben nicht mitträgt und es nur so ein bisschen eine Alibi-Veranstaltung ist mit, ach, und da hinten streiten sie sich immer und das Team ist nicht effektiv und kannst du da mal aufräumen oder irgendwie so. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen jemanden haben, einen Auftraggeber haben, der zutiefst davon überzeugt ist, dass Veränderung notwendig ist und dass die Veränderung dass die Menschen der Kern sind der Veränderung und dass man die mitnehmen muss. Ich kann nicht überstülpen und sagen, wir machen es ab morgen alles anders. Wir begleiten gerade eine Organisation, wo ich ganz viel mit Führungskräften arbeite. Und die Geschäftsführung ist meilenweit entfernt. Die haben Slogans rausgegeben und wollen, dass die Führungskräfte einen ganzen Riesenkatalog an Dingen erbringen, plötzlich von heute auf morgen. Und die Struktur gibt es aber überhaupt gar nicht her. Die Teams sind total woanders und die Führungskräfte auch. Und da ist ein Riesengap. Und dann gibt es Frust an allen Seiten, weil die Geschäftsführung ist frustriert, weil die sagen, wieso, wir wollen doch Dinge verändern, wir wollen doch moderner werden, wir wollen doch agiler werden. Wir haben doch hier diese Slogans rausgegeben, es gibt Führungsleitlinien, warum macht ihr nicht? Und die Führungskräfte versuchen irgendwie bei ihren Teams irgendwas durchzusetzen und die Teams sitzen da und sagen, wieso, wir haben doch seit 100 Jahren Aufgabenpakete bekommen, wieso sollen wir plötzlich denken, an was sollen wir denn denken, in welche Richtung? Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, glaube ich, ist der stärkste Hebel eine Geschäftsführung, die das Vorhaben trägt und die versteht, worum es geht und dass es Zeit braucht.
Das war meine Wunschantwort. Vielen Dank, Maria.
Wow.
Weil das ist, wir machen das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, Veränderung. Und ich kenne dieses, was du gerade erzählt hast, das kenne ich nur zu gut. Und eins ist auch ganz typisch, was du gerade beschrieben hast, also diese Entfernung der Geschäftsleitung, die kann physisch sehr nah sein und ideell sehr weit. Und auch ein Wesen von Veränderung ist, dass die Veränderung immer außerhalb von mir stattfinden muss.
Genau.
Ja. Ne, also wie so ich, die müssen.
Ja,
und genau. Das ist genau das, was nicht funktioniert. Und ja. Und dahin zu kommen und darum auch diese Frage, wenn die Geschäftsleitung das die Veränderung außerhalb von sich selber sieht, dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert einfach nicht. Und das war die Frage. Und ich freue mich, dass es auch deine Erfahrung ist, weil das ist genau das, was wir auch immer erleben. Es geht nicht ohne, und dann im nächsten Step dann die Führungskräfte. Und der Witz ist, wenn die Geschäftsleitung das alles außerhalb von sich sieht, die Führungskräfte sehen das dann auch wiederum außerhalb von sich.
Natürlich.
Und dann sind es nur die Mitarbeiter und die stehen dann wie Ochs vom Berg und wissen gar nicht, was los ist.
Ja, genau. Ja, und dann gibt es ganz viel Unruhe und dann sind wir genau da, wo wir nicht sein wollen, was ich eingangs sagte. Dann kommt die Unzufriedenheit und der Frust und auch dieses typische Phänomen, okay, sie treiben wieder die nächste Sau durchs Dorf. Hoffentlich geht es bald vorüber und mal gucken, ob dann wieder Ruhe einkehrt. Also so. Und damit ist natürlich überhaupt gar nichts gewonnen. Ja.
Wir hatten bei der Deutschen Bank dafür sogar eine Handbewegung.
Wie hieß die? Oder wie ging die?
Die ging so. Wenn der Zug der Veränderung kommt, dann ziehe ich mich kurz zurück, bis der Zug der Veränderung an mir vorbeigezogen ist und dann mache ich weiter wie bisher.
Ja, und weißt ich gucke noch nicht mal hinterher.
Nein.
Bloß nicht. Nein. Nee, weißt du, was die Leute gelernt haben? Das ist so meine Erfahrung gewesen. Immer wenn irgendwie ein tolles neues Buch auf den Markt kommt, dann schnappen sich die Führungskräfte das, erheben das zu ihrer Kernphilosophie, weil jetzt haben sie ja was Neues gelernt, predigen das, ohne es selber zu leben, und die Mitarbeiter haben dann irgendwann keinen Bock mehr. Und wir leben in einer Zeit, wo viele Bücher auf den Markt kommen, und das ist dementsprechend anstrengend für die armen Mitarbeiter.
Ja, das stimmt.
Aber bevor wir da jetzt tief einsteigen, weil ich sehe schon, das wird lustig. Wie, Maria, bist du denn auf dieses Thema gekommen? Du bist ja nicht immer bei Hebewerk gewesen. Erzähl doch mal ein bisschen auch von dir, was dich letztendlich dann dazu geführt hat, das zu machen, was du tust.
Ja, sehr gerne. Vielleicht ist es ganz spannend. Da sind ziemlich viele Brüche drin. Und das ist wahrscheinlich auch ein Phänomen, was die Gesellschaft so von uns verlangt. Also so bin ich halt auch losmarschiert, was das Elternhaus so möchte und wie man geprägt ist. Ich habe sehr klassisch Jura studiert, habe das auch durchgezogen und habe im Studium schon eigentlich aber immer gedacht, was machst du hier? Ich fand diesen Theoriekrempel ganz furchtbar und habe mich da ziemlich durchgequält. Bin aber auch so konditioniert, dass man Dinge, die man anfängt, auch zu Ende bringt und habe das dann durchstudiert, das Ganze, habe auch mein Referendariat gemacht und habe dann in einem Bankhaus angefangen zu arbeiten. Und das war insofern spannend, als ich das erste Mal mit ganzheitlichen Ideenansätzen konfrontiert war. Ich habe für so ein Family Office gearbeitet, wo der Kunde ganzheitlich betrachtet wurde. Immobilien, was hast du an Wertpapier, was hast du hier, was hast du da, was macht dein Steuerberater und so. Und diesen Ansatz, sich Dinge mal in der Gesamtheit anzuschauen, der war für mich neu. Das kannte ich überhaupt nicht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und dort habe ich viel gelernt. Dort habe ich auch, was man im Jurastudium nicht lernt, die betriebswirtschaftliche Brille aufgesetzt und habe ganz viele Aspekte aus der Wirtschaft einfach mitgenommen. Und dann habe ich tatsächlich eine lange Zeit auch klassisch als Anwältin gearbeitet. Und dort bin ich dann auf Themen, wo dann der Mensch langsam in den Mittelpunkt rückte, gestoßen. Ich habe viel Arbeitsrecht gemacht, alle Seiten vertreten, habe auch mit Betriebsräten gearbeitet und den ganzen Kummer so in Unternehmen kennengelernt, rauf und runter. Und zunehmend wuchs bei mir diese Unzufriedenheit, dieses Aufeinanderprallen von Positionen und keiner hat quasi gewonnen. Auch wenn ein Rechtsstreit durchgezogen wurde, sind sie alle mit schlecht gelaunten Gesichtern aus dem Gerichtssaal getobt. Und schuld war natürlich immer der Anwalt, der es nicht richtig gerichtet hat. Und ich habe so nach Möglichkeiten gesucht, wie kann man Dinge anders machen. Und dann hat eine Kollegin mir von Mediation berichtet. Und ich bin sofort auf die Website gegangen von der Universität in Hagen, Fernuniversität, hab das gelesen, hab gedacht, Bingo, das ist ja so super. Das passt ja ganz genau. Und habe quasi über Nacht mich für dieses Studium angemeldet und habe Mediation studiert mit dem Schwerpunkt Wirtschaft. Und hatte dann kurzzeitig den Versuch, okay, du arbeitest als Anwältin und als Mediatorin. Und ich habe immer in fragende Gesichter geguckt, wie, Sie sind doch jetzt mein Parteivertreter, wieso wollen wir uns jetzt einigen, wieso soll ich ein Gespräch mit der anderen Seite führen, was wollen Sie denn jetzt von mir? Also meine Hoffnung, das unter einem Dach zu verbinden, diesen mediativen Ansatz und die anwaltliche Seite, das hat nicht funktioniert. Und ich habe mich dann komplett aus dem Geschäft zurückgezogen. Ich habe meine Kanzlei, ich hatte eine Kanzlei mit Angestellten und Partnern und so. Ich habe das alles abgewickelt und habe gesagt, okay, es passt nicht zu mir. Ich werde unglücklich, die Mandanten werden im Zweifel auch nicht glücklich. Und dann habe ich noch eine Business-Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich dachte, das wäre eine ganz gute Ergänzung. Und dann habe ich meine heutige Kollegin kennengelernt und noch andere. Und dann haben wir alle gemeinsam, es war eine total coole Aktion, haben wir Organisationsentwicklung hier in Hamburg an der Uni studiert. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt sind wir bereit, jetzt gründen wir Hebewerk. Und helfen Menschen, mehr Zufriedenheit in ihr Arbeitsleben zu bringen.
Cool, coole Geschichte. Ihr seid aber auch zur richtigen Zeit gerade damit unterwegs. Weil ich habe in Paderborn habe ich Organisationsentwicklung studiert bei meinem Professor Klaus K. Pullig, der ist heute noch in dem Thema unterwegs. Und ich hatte immer den Eindruck, und vielleicht kannst du da auch was zu sagen zu deiner Erfahrung, dass es zu dem Zeitpunkt damals noch niemanden wirklich interessiert hat. Da ging es einfach um Macht. Da war der Chef, der hat gesagt, das wird gemacht. Und es gab einfach genug Leute auf dem Arbeitsmarkt, wenn gesagt, wenn es dir nicht passt, dann hau doch ab. Der Nächste wartet schon am nächsten Baum. Ja. So, das heißt, dieses Kulturthema war zwar immer ein wichtiges und es war auch schon damals so, dass Unternehmen mit einer guten Kultur erfolgreich waren, aber viele interessierte es nicht. Die haben gesagt, das ist gut genug, noch besser, nee, lass mal. So, wie ist du deine Erfahrung? Wie greift das jetzt bei dir in deinem Arbeitsalltag, da du dich ja sehr stark damit beschäftigst? Was hat sich da verändert? Hast du das auch gespürt so, diese Entwicklung?
Ja, total. Also ich glaube, als ich angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, das war so 2005, da waren auch der Begriff Mediation oder Coaching, das war, das wurde dann so gleichgesetzt mit, gehen Sie dann auf die Matte, meditieren Sie mit den Menschen oder was tun Sie? Also es wurde auch überhaupt gar nicht ernst genommen. Es war in der Gesellschaft auch nicht präsent.
Selbst die Rechtschreibprüfung schlägt dir Meditation vor.
Statt Mediation.
Statt Mediation. Ja.
Ich glaube, dass viele Menschen das nicht unterscheiden können.
Also das war am Anfang auch ein totaler Frust, weil ich völlig davon überzeugt war, dass das eine gute Methode ist, überhaupt, dass man auch anfängt, sich ein bisschen mit sich zu beschäftigen. Jörg, du hattest das auch eingangs gesagt, wenn Geschäftsführer und Führungskräfte nicht bei sich selber anfangen und über Veränderung nachdenken, dann passiert natürlich auch nichts. Und ich glaube, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft trotzdem auch noch in den Kinderschuhen steckt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Da ist ganz viel Sorge, das höre ich auch heute noch, dass wenn man solche Hilfe in Anspruch nimmt, dass man nicht genügt, dass man fehlerbehaftet ist, dass man anscheinend den Job als Führungskraft nicht kann. Also das wabert schon noch insbesondere durch größere Unternehmensstrukturen, wo es sehr klar hierarchisch und auch nur so ein bisschen konzernig angehaucht ist, da finde ich, ist es noch stärker. Aber auch in mittelständischen Betrieben erleben wir es auch. Also aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass auch die Pandemie jetzt dem ganzen Thema Vorschub geleistet hat, weil die Menschen darüber nachdenken, was habe ich eigentlich für Bedürfnisse, was brauche ich für einen Arbeitsplatz, brauche ich die Gemeinschaft um mich herum, um gut arbeiten zu können, was brauche ich für ein Team, funktioniert das immer über dieses Remote-Arbeiten und so. Es sind so viele Fragen im Raum. Und es sind auch so viele Fragen nach Veränderung im Raum, auch struktureller Natur, weil die Unternehmen alle denken müssen, wie sie sich jetzt gut aufstellen. Also insofern glaube ich, ist das Thema, was wir abdecken, super aktuell.
Also ich habe mal eins gelernt in meiner Arbeit, Thema Kulturwandel. Und das sage ich dann auch immer ganz direkt. Wenn die Geschäftsführung glaubt, das Problem liegt außerhalb von ihnen, ist es genau das Problem.
Ja.
Und dann habe ich jetzt noch ein Thema, mal gucken, was du dazu sagst, ist das Thema, weil du gerade sagtest, dieses sich annehmen, sich selber entwickeln, das ist immer noch mit so einem Makel behaftet. So, ich muss über mich nachdenken, ich muss mich verändern. Wieso? Ich bin doch die starke, nur die Harten kommen in den Garten, die starke Führungskraft. Und mein Kernthema, was wir auch in die Führungswelt bringen, ist das Thema Selbstliebe. Mhm. Und ich merke, wir hatten neulich mal, Jens und ich hatten mal einen Live-Talk und das wird sehr kontrovers diskutiert und auch sehr kontrovers gesehen. Und ich behaupte einfach, das ist die einzige Chance, die wir haben. Ich erlebe aber auch im Coaching von Führungskräften, dass es da Grenzen gibt. Das hat mir mal eine Führungskraft gesagt, wo es dann so ein bisschen tiefer ging in den persönlichen Bereich. Also wo sie noch teilweise mitmachen oder gut mitmachen, ist so, wenn es um das äußere Führungsthema geht. Aber so wie es an das innere Führungsthema geht, Richtung Selbstliebe, dann stoße ich immer wieder an so Grenzen. Da hat einer mal direkt zu mir gesagt, Jörg, wenn ich da jetzt hingucken würde, dann würde ich wahrscheinlich hier kündigen und würde meine Frau verlassen. So, und da wundere ich mich doch, wie in Fassaden die Leute unterwegs sind als Führungskraft. Das ist doch gruselig. Wie soll ich denn, und das ist einer unserer Leitsätze, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Und ich behaupte, wer Menschen führen will, muss sie nicht nur mögen, der muss sie lieben und vor allen Dingen sich selbst lieben. Das muss aus der Liebe zu sich selbst kommen.
Ich bin totaler Fan von Lalou, der ja in seinem Buch Reinventing Organizations ja auch sich mit diesem Thema, mit den Masken beschäftigt. Und ich glaube, dass das so viel Energie kostet, mit diesen Masken durch die Gegend zu rennen. Immer dieses Korsett, dieses heute muss ich fröhlich sein, ich muss gute Laune versprühen, ich muss die irgendwie motivieren und eigentlich bin ich ganz woanders. Das zwingt ganz viele Menschen in so ein Funktionskorsett und dann wundern wir uns, dass wir die Krankheitszahlen durch die Decke gehen, insbesondere eben auch in psychischer Richtung. Und bei ganz vielen ist es, glaube ich, so ein Mutthema. So, habe ich den Mut, mir einzugestehen, was du gerade gesagt hast, dass ich eigentlich dann, wenn ich wirklich ehrlich zu mir wäre, diesen Job hier kündigen muss und vielleicht noch auch in meinem Privatleben verschiedene andere Dinge aufräumen muss. Und das ist ein so riesengroßer Schritt aus meiner Komfortzone raus, aus meinem ganzen bequemen Leben, was ich mir aufgebaut habe. Und ich frage mich immer, oder was das eigentlich die Menschen kostet. Und ich finde, der Preis ist zu hoch. Weil man ja nicht zufrieden ist und weil man nicht glücklich ist. Und natürlich tut es am Anfang weh, wenn man da hinguckt. Und dann finde ich die Frage total spannend, dass ihr das in eurem Geschäft auch macht, dass ihr mit denen an dem Thema Selbstliebe arbeitet, weil diese Grenze zwischen wir sind im geschäftlichen Bereich unterwegs und dann geht es natürlich auch ins Persönliche, die finde ich unglaublich schwierig. Und da setzen natürlich manche Führungskräfte auch einfach eine Grenze, so die dann sagen, das geht mir jetzt zu weit, auch ins Persönliche, das möchte ich jetzt nicht anschauen.
Also zwei Dinge dazu. Also zum einen habe ich gerade so ein Bild vor Augen. Wenn du draußen in der Gegend rumläufst und du könntest die WLAN-Strahlen sehen, dann würdest du nicht mehr befreit durch die Gegend gehen können. Du würdest dich ständig ducken. Und wenn wir unsere Masken und Fassaden ablegen und die Emotionalität sichtbar würde im Unternehmen, könnten wir uns nicht mehr an der Sache orientieren. Das ist mal eine These, weil wir mit der Emotionalität komplett überfordert werden. Jeder hat eine ständig wechselnde emotionale Aura um sich herum. Die Emotionsamplituden von uns schwanken grundsätzlicher tagtäglich, minütlich, stündlich. Und das müsste eine Organisation aushalten, beziehungsweise ein System bauen, dass die Strahlen sichtbar sein dürfen, ohne dass sie den Fokus auf die Sache, nämlich auf das Unternehmerische, tatsächlich dann ablenken. Ja. Das muss man dann beherrschen, das muss man können. Da muss man eine Kultur etablieren, die mit dieser Strahlung klarkommt. Und da habe ich so meine großen Zweifel. Das würde viele Menschen überfordern, weil da braucht es eine sehr solide Ausbildung und Verständnis für dieses Thema.
Ja. Und das müssten sie dann alle haben.
Das müssten sie dann alle haben. Also insofern kann ich gut verstehen, dass es da eine Zurückhaltung gibt. Der zweite Punkt von meiner Seite ist der offensichtlich klare, aber auch große Trugschluss, dem Menschen sich immer wieder hingeben, ist, sie wissen, sie sind, wenn sie scheiße drauf sind, nicht gut. Sie wissen, wenn sie scheiße drauf sind, dann behandeln sie ihre Leute schlecht.
Scheiße.
Sie kriegen einfach den Link nicht, dazu zu verstehen, dass das performance-relevant ist. Und deswegen musst du mit deinem eigenen Shit einfach aufräumen. Du musst eine Liebe zu deinem Shit entwickeln. Denn jeder von uns hat einen Rucksack voller Shit. Ich sage es jetzt mal ganz klar. Es sind Traumata entstanden, es sind Erlebnisse im Leben gewesen, die dich klein gemacht haben. Du hast dich, was auch immer, emotional zigtausendmal in deinem Leben nackt gemacht und wurdest enttäuscht und verraten und sonstiges. Das ist der Shit, den wir alle in unserem Rucksack haben. Und ich muss eine Güte aufbauen zu mir mit meinem Shit. Und in dem Moment, wo das passiert, dann kann ich nach außen mit einer Klarheit auch führen. Deswegen ist der Weg zu einer guten Führung nur über die Selbstliebe möglich. Das ist unsere Position. Und das ist etwas wunderbar Befreiendes. Wenn ich aufhören kann, mich negativ zu judgen, dann kann ich plötzlich offen und positiv den anderen annehmen, auch wenn er vielleicht nicht meinen Erwartungen entspricht.
Und anders ausgedrückt ist es so, wenn du dich selbst liebst, bedeutet das, weil die Verurteilung fängt ja schon in den Kinderschuhen an. Du wirst immer verglichen als Mensch mit anderen. Ach, guck mal, im Kindergarten, der kann schon laufen, wieso kann meiner denn noch nicht laufen? Und so geht das, so fängt das schon ganz, ganz früh an. Das heißt, wir kommen mit einer Haltung zur Welt oder werden aufgewachsen oder wachsen auf mit der Haltung, ich bin nicht gut genug. Mhm. Das bedeutet wiederum, ich habe Verletzungen erfahren. Wenn ich vielleicht zu weich irgendwo war, dann wollte mein Vater mich härter machen. Das ist meine Geschichte. So, das heißt also, du kommst mit einem sogenannten Makel, der gar kein Makel ist, aber das ist deine dunkle Seite. Und wenn du die verleugnest, und das wird uns beigebracht, in der Schule wird gesagt, was kannst du gut, was kannst du nicht gut, du musst dich auf das konzentrieren, was du nicht gut kannst. Das heißt also, wir fangen irgendwann an, einen Teil von uns auszugliedern, die sogenannte dunkle Seite. Und diese dunkle Seite, wenn wir uns nicht trauen, diese dunkle Seite zu integrieren, können wir uns nicht selbst lieben, geht gar nicht. Und der Witz dabei ist, wenn man genau hinguckt, liegt in dieser dunklen Seite die absolute Stärke, da liegen die Diamanten, weil das ist es, was dich als Person wirklich ausmacht. Das unterscheidet dich von den anderen, da liegt deine Stärke. Und ich möchte, oder wir, ich sage es jetzt mal, weil das mein Kernthema ist Selbstliebe, alle da draußen, die das jetzt hören, guckt in eure dunklen Seiten und nehmt die an. Arbeitet daran, die anzunehmen und ihr werdet eine unheimliche Energie haben. Damit das mal aufhört, für mich ist das Bild, wenn ich in Unternehmen bin, immer, warst du schon mal Karneval Venedig?
Ja.
Ne? Die Leute rennen alle mit Masken rum. Du weißt gar nicht, wer ist dahinter. Und die spielen sich alle gegenseitig was vor. Ich habe gestern gerade ein Coaching gehabt von einem mit einer Führungskraft, der sagt, unsere Geschäftsleitung spielt uns jeden Tag vor, dass alles ganz toll ist, aber jeder von uns weiß, dass es so nicht ist.
Ja. Aber jetzt haben wir ja einen Gast bei uns heute.
Ach so.
Ja, genau.
Ja, sorry. Also das ist das, was bei uns immer, was wir vorher nicht vorgewarnt haben.
Genau. Jetzt, und das bringt uns zu dem Thema Kultur. Weil das ist ja Kultur im Unternehmen. Was ist aus...
Darf ich da noch einen Satz zu sagen, weil das genau dazu nämlich passt auch. Dadurch kommt natürlich auch unsere Fehlerkultur. Durch diese Geschichte, die du gerade auch berichtet hast, Jörg, das, was wir von Anfang an, von Kindesbeinen lernen und dann auf unsere Schwächen gucken und so. Und dann wollen wir die natürlich irgendwie deckeln. Und deswegen macht ja keiner Fehler. Und es werden diese Schuldigen gesucht. Und da sind wir bei dieser Kultur, die so wahnsinnig negativ ist und uns völlig ausbremst. Und da kämpfen die Unternehmen ja unfassbar dran, dass zu modernisieren, anders zu machen. Und wir merken in unseren Projekten, dass das ein Thema ist, was den Menschen unglaublich schwer fällt. Von der Schule an eingetrimmten Kultur, sich zu verabschieden und was anderes auszuprobieren, mutig Fehler zu machen, hinzugucken, sich einzugestehen, okay, habe ich jetzt nicht richtig gemacht, mache ich das nächste Mal anders, ich lerne was daraus. Dieses Mindset ist noch gar nicht da.
Absolut. Wie misst man denn Kultur?
Das ist noch so eine schwierige Frage.
Da sind wir Meister drin.
Ja, Kultur ist ja etwas, was sich entwickelt. Man kann ja nicht einfach einen Schalter umlegen und morgen ist alles anders. sondern durch den Umgang miteinander entwickelt sich eben eine Kultur in einem Unternehmen. Und die ist beobachtbar. Du kannst schauen, wie eine Kultur ist. Das siehst du, wie die Menschen miteinander umgehen. Du siehst, was die in den Fluren hängen haben, was es für Regelwerke, Prinzipienwerke oder sonst noch was gibt. Das alles macht Kultur. Und wie Führung gelebt wird, ist Kultur. Du kannst Kultur erspüren, wenn du durchgehst durch ein Unternehmen, wenn du mit den Menschen sprichst. So machen wir das jedenfalls, dass wir die Kultur versuchen zu begreifen, indem wir sie in ihren Meetings erleben, die Menschen hören, wie sie miteinander ihre Zusammenarbeit organisieren. Das sind alles Aspekte von Kultur für uns.
Kann man das in irgendeiner Form? Also ich weiß, dass es schwierig ist. Das ist ja so ungefähr, wenn ich jetzt frage, miss mal deine Beziehung, wie gut die ist. Das ist ja, und Kultur ist ja eine Beziehung. Und gibt es vielleicht Parameter, die man, weil das ist ja immer, gerade in Führungsebene ist es ganz häufig so, dass die sagen, was ich nicht messen kann, kann ich nicht managen. Und gibt es vielleicht Hilfsparameter, mit denen man die Beziehung, also die Kultur, weil das bedeutet ja, wie gehen wir miteinander um, dass man das irgendwie messen kann.
Ja, und ich frage nochmal, also natürlich kann man das messen, also meine feste Überzeugung und das ist auch der wichtige Auftrag, den wir haben, ihr und wir, den Leuten klarzumachen, jawohl, ihr könnt Kultur messen und es hat einen Impact auf die Unternehmensperformance, die Bridge to EBIT, wie wir immer sagen. Aber wenn ihr jetzt den Kulturwandel betreibt, dann heißt das ja immer, ich komme von A und ich will nach B. Wie definiert ihr A, wie definiert ihr B und wie findet ihr den Weg von A nach B? Denn das sind ja Messpunkte. Also eine Kultur A ist so und so beschrieben, gemessen, beobachtet, aber wir wollen da und dahin, weil die Kultur passt besser zu unseren Unternehmenszielen, zu unserer Struktur, zu unseren Mitarbeitern. Und deswegen muss das definiert sein. Wie macht ihr das?
Welche Parameter? Also es muss ja Parameter dann sein.
Genau. Mhm.
Meistens ist es ja eine Überlegung von, wir wollen weg von etwas, weil uns auffällt, dass wir damit eben nicht so erfolgreich sind, wie du das gerade beschrieben hast. Und dann ist die Überlegung, und das erarbeiten wir meistens eben mit Führungsteams dann zusammen unter Geschäftsleitung, wie stellen wir uns denn die Führung von morgen vor? Was wollen wir anders machen, als wir das heute tun? Und dann ist es ein Annähern in ganz kleinen Schritten meistens, dass wir also schauen, wenn wir uns wegbewegen wollen von beispielsweise der Ansagepolitik. Also, dass ich als Führungskraft immer genau den Arbeitsplan mache und das Team anleite und die immer kleine Arbeitspakete bekommen. Dass man dann überlegt, okay, wie können wir mehr Eigenverantwortung in das Team hineingeben? Wie kann die Führungskraft Aufgaben abgeben? Wir nennen das so ein bisschen die Brücke bauen, weil es ist ja nicht so, dass die Mitarbeiter diese Aufgaben dann zwingend schon können und möglicherweise am Anfang auch überhaupt nicht das Verständnis dafür haben, warum sie diese Aufgabe jetzt übernehmen sollen. Dass man langsam mit dem Team gemeinsam erarbeitet, welche Aufgaben gehen von der Führungskraft in das Team, sodass die immer mehr in die Selbstorganisation hineinwachsen. Und das Ganze würden wir flankieren, dass sie offen, um mit dem Thema Masken nochmal zu kommen, offen darüber sprechen, wie organisieren wir unsere Zusammenarbeit in unserem Team? Wer hat welche Rolle? Wer hat welche Bedürfnisse und Erwartungen, damit er die Rolle auch gut ausfüllen kann? Und dass die dann vielleicht auch über visuelle Anreize da arbeiten und das als Canvas in ihrem Büro hängen haben oder wenn sie das im Computer haben, irgendwo, dass man immer wieder darauf zurückgreifen kann. Und dann sind es lauter kleine Ausprobierschleifen, die das Team miteinander in Schritten geht, dass sie gucken, wenn wir die Arbeit anders organisieren, wie funktioniert das, wo müssen wir nachschärfen, wo funktioniert dann vielleicht auch eine Schnittstelle zu einem anderen Mitarbeiter nicht, was müssen wir an dem Arbeitsergebnis noch nachschärfen. Und dass wir uns so in kleinen Schritten von etwas, was sie nicht mehr wollen, ganz langsam Richtung mehr Zielorientierung, einer anderen Zusammenarbeit, einer Offenheit, einer Transparenz, dass wir uns dahin bewegen. Und das kann man dann tatsächlich nachher dann auch messen, weil die Erfolge in so einem Team, die werden tatsächlich besser. Das, also natürlich muss man vorher Ziele definieren. Was wollen wir denn erreichen? Und das ist ja schon ganz oft der Punkt, den wir auch in ganz vielen Unternehmen erleben, dass es überhaupt keine Ziele gibt, die auch nicht heruntergebrochen sind auf die Abteilungen. Und da fängt es dann ja auch schon an, dass dann auch diese Kultur der Unsicherheit, der Intransparenz und wo soll das alles hinführen und so. Und wenn man das identifiziert hat, woran liegt es eigentlich? Und entscheiden wir uns, mit Offenheit, mit Transparenz und mit Experimentierfreude da heranzugehen, dann kann man sich langsam diesem Schritt nähern. Und es ist ein langer Prozess. Und weil er so viel Veränderung bedeutet in den Köpfen der Menschen, ist es auch ein Prozess, der immer wieder Rückschläge hat. Und die Führungskraft und auch die Geschäftsführung muss diese Rückschläge aushalten, weil sie dann in alte Arbeits, in ein altes Miteinander wieder zurückfallen und der Weg nach vorne versperrt scheint. Ja, wieso? Das funktionierte nicht richtig. Das andere war doch so einfach. Lass uns das mal wieder machen. Und dann am Ball zu bleiben und immer wieder das Experiment sozusagen von neuem anzustupsen. Dadurch wird so ein Kulturwandelprozess, also der ist nicht leicht.
Also ich stelle mir gerade den narzisstischen, transaktionalen Führer vor, der jetzt plötzlich eine Führungsvision 4.0 entwickeln muss und der dann auch noch diesen Wandel irgendwo authentisch leben muss. Ist schwierig. Die Frage, die ich da habe, ich sehe das natürlich genauso, aber da sagen da draußen natürlich wieder, das ist so Wattebausch-Welt, ne? Wenn alle sich lieb haben. Die Frage ist, durch was für eine Führungskräfte-Waschanlage muss die erste Ebene gegangen sein, um das dann tatsächlich auch zu leben, auszuhalten, die mit den Rückschlägen klarzukommen, die Fehler plötzlich zu tolerieren, eine Fehleroffenheit an den Tag zu legen und so weiter. Weil ich der festen Überzeugung bin, Change funktioniert nur, wenn der Change-Prozess in der ersten Ebene schon relativ weit vorangetrieben wurde.
Ja, und dann ist die Frage auch, ja, die Frage, ist es überhaupt möglich?
Die Frage, ja, das, ja.
Also mit jedem Menschen.
Aber was?
Wie ja, sieht spannende zweite Frage.
Wie sieht diese Waschanlage aus? Was muss passieren, bevor ein Change Management erfolgreich angestoßen werden kann in der Organisation auf Führungsebene 1?
Ja, wir versuchen immer Leuchttürme zu identifizieren. Also Menschen, die gibt es in jedem Unternehmen, die davon überzeugt sind, dass Veränderung wichtig ist und dass sie selber mit die Treiber für diese Veränderung sind. Und da muss dort die Arbeit tatsächlich ansetzen. Und das funktioniert dann eben über das, was wir, glaube ich, eingangs schon gesprochen haben, dass die dann auch natürlich eine Begleitung brauchen. Das ist alleine, ist das unglaublich schwierig. Ich glaube, das kennt jeder von sich selbst auch. Ich würde von mir behaupten, dass ich relativ selbstreflektiert bin und trotzdem sitze ich vor manchen Fragestellungen, wo ich denke, da möchte ich eigentlich gerne mal hingucken, dann wird es irgendwo schwierig und dann packe ich es beiseite. Und ich glaube, so geht es jedem Menschen, dass mit Unterstützung, mit Gesprächen, in denen man vielleicht nur durch ein kleines Fragenkorsett geleitet und gestützt wird, dass man sich so diesen Themen nähert. Wir versuchen, die Leuchttürme, so nennen wir die, immer gemeinsam mit der Geschäftsführung zu identifizieren, wo sie das denken, dass das die Mitarbeiter sind, die so Veränderungsprozesse dann auch gut treiben und die das auch aushalten können, wenn es Rückschläge gibt. Und so versuchen wir uns dem Thema zu nähern.
Ich glaube nicht, dass die Waschanlage bei jedem funktioniert. Was macht ihr mit Leuten, wo es nicht geht?
Ja, bei Leuten, wo es nicht geht, die hat man immer. Und möglicherweise, wenn sich eine Unternehmung dann nachher so weit entwickelt hat, dass die neuen Strukturen greifen, kann es dazu kommen, dass die Person, wo es wirklich nicht geht, dass die selber sagt, okay, das passt für mich überhaupt nicht. Ich verlasse das Unternehmen. Das kann passieren. Oder man muss sie irgendwie mitziehen, dass man sie eben in dem Prozess drin behält. Es gibt immer Menschen, und sei es nur die Führungsebene oder auch auf der Mitarbeiterebene, die sich gegen solche Veränderungen sperren. Das haben wir immer.
Also du bringst mich gerade auf einen Punkt, der, wenn ich jetzt wieder in die Transaktionswelt, aus der ich ja komme, schaue, dann gab es ja so verschiedene Stadien, wie man Unternehmen überprüft hat, die man kaufen wollte. Das waren vor 25 Jahren, war das viel so mehr so der Fokus auf Legal Due Diligence, also war rechtlich alles sauber. Ja. Dann kam die Financial Due Diligence, also stimmen die Zahlen. Dann kam die Commercial Due Diligence, wie sieht das Marktumfeld aus. Dann vor ein paar Jahren ging es dann los mit der digitalen Fitness, also Digital Fitness. Und ich bin großer Verfechter von der Human Due Diligence, die Human Fitness, aber vielleicht müsste man das auch wandeln, bisschen präzisieren und zu sagen, ich muss doch eigentlich die Fitness des Unternehmens und ihrer Mitarbeiter überprüfen auf Changeability.
Ja, aber da sind wir noch nicht.
Warum sind wir da noch nicht und was braucht es, um da hinzukommen?
Ich glaube, das hängt mit dieser, mit der ganzen gesellschaftlichen Entwicklung zusammen, die bei diesem Thema noch am Anfang steht. Da würde ich wirklich so drauf gucken, und deswegen glaube ich, ist unsere Arbeit auch so wertvoll, weil wir diejenigen sind, die anfangen, dort die Straßen zu bauen, um das Thema in die Relevanz zu heben, weil das wird im Moment noch nicht so gesehen. Dann ist die Idee, wir wollen eine Veränderung. Und wenn wir dann sagen, okay, aber wir müssen die Menschen mitnehmen, auch jetzt, wenn ich erste Auftragsgespräche führe und so, ich gucke immer in ganz große Kulleraugen. Wie? Wir müssen mit denen und mit den Teams jetzt, und können wir nicht einfach denen die Prozesse umschreiben und dann machen die das? Also ich glaube, dass der Weg, da liegt noch ein Stück was vor uns, und ich bin aber total bei dir. Genau da müssen wir hin, diesen Reifegrad messen können. Wie willig sind die, quasi tagtäglich im Change auch bei sich selber mitzumachen, mitzugehen, diese Offenheit da zu haben und so. Also genau da, dass man das beurteilen kann, um dann zu gucken, wo setzen wir an. Und da, glaube ich, müssen wir aber noch ein Stück weit arbeiten mit dem, was wir jetzt so tun, um dahin zu kommen.
Aber sind wir nicht wieder an dem Punkt der Messbarkeit? Also ich behaupte mittlerweile, auch jetzt im Gespräch, ich habe gerade viel nachgedacht über das Thema Messbarkeit. Mhm. Und ich sehe keine Parameter außer der Umsatzentwicklung, wo man das messen kann. Und genauso ist es in dem, wie willst du das messen, wie wandelbereit die sind? Die Changeability, wie willst du das messen? Das kannst du im Grunde, kannst du nur sagen, wir kommen hierher, wir glauben daran. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo es ein Problem gibt. Ich weiß, dass viele, viele Jahre sind Controller in die Geschäftsleitung nachgerückt, ne, um das Ganze effizienter zu machen. Mhm. So, diese Leute haben vielleicht gar nicht diesen Glauben daran, dass eine bessere Beziehung dazu führt, dass wir einen höheren EBIT haben. Und wir brauchen aber diesen Glauben, weil es ist nicht messbar. Es ist nicht messbar. Du kannst eine Beziehung nicht messen. Es sei denn, du sagst, wir fangen an mit dem EBIT und wollen den haben und gucken, ob das funktioniert. Ich weiß keinen anderen Parameter.
Also da muss ich sagen, das sehe ich ganz anders.
Dann sag ein Parameter.
Ich sehe, Parameter ist Fluktuationsrate, Krankenquote, die Fehltage, Mitarbeiterzufriedenheitsindizes, Kununu. Das sind Interviews, wo du Haltungsfragen abmessen kannst. Du kannst Best Practice machen, indem du Unternehmen aus der gleichen Industrie, in einem ähnlichen Sektor, was tagtäglich gemacht wird, wo du weißt, da läuft Best Practice, auf diese Parameter untersuchst und die Parameter dem anderen gegenüberstellst. Also da gibt es Hilfsbrücken. Denn am Ende des Tages, das ist ja unsere richtige Behauptung, die richtige menschzentrierte Führungshaltung, das Erarbeiten einer agilen und changeable Culture hat am Ende des Tages einen Impact auf alle Key Performance Indikatoren, die es gibt. Und damit kannst du Unternehmen, die in dem Bereich deutlich weiter sind, messbar weiter sind, als Benchmark nehmen und deine einzelnen Parameter dagegen messen. Und dann im Zeitverlauf durch Einführung von Change-Management-Prozessen immer wieder abgleichen, ob die Parameter sich in die richtige Richtung verändern.
Ja, ich glaube auch, es gibt ein schönes Beispiel in Deutschland, das ist die Obstalsboom GmbH, die haben ja diesen ganzen Prozess durchlaufen und bei denen heißt es ja auch nicht mehr Human Resources, sondern Human Potentials. Und wenn man dort auch Mitarbeiter interviewt, die haben ja auch einen Happiness Director und es gibt so viele Geschichten in diesem Unternehmen, dass Mitarbeiter, die kurzzeitig weggegangen sind, weil sie irgendwo dachten, sie können mehr Geld verdienen, die haben andere Kulturen in anderen Unternehmen kennengelernt und sind wieder zurückgekommen. Das finde ich ist ein ganz spannendes und sehr gutes Beispiel für die These, die wir aufgestellt haben, dass wenn der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird, dass dann die Erfolge, die wirtschaftlichen Erfolge dann nachher sich auch steigern. Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür und es gibt aber auch noch ganz viele andere, wo das genau so funktioniert und da bin ich auch bei dir, Jens, das kann man dann zwischendrin eben an der Mitarbeiterzufriedenheit, der Krankenrate und überhaupt auch dem Engagement am Arbeitsplatz, das kann man dann schon, das hat eine andere Qualität.
Ja, das sind alles, ich sag mal, im Grunde sind das ja Krücken. Das heißt, es sind Hilfsparameter, die ich mir dahin zaubern kann. Kununu ist, wenn ich das als Parameter sehe, da schreiben irgendwelche Leute irgendwas rein. Das ist auch
subjektiv.
Ne? Genau, die ganzen Parameter sind subjektiv und es gibt auch Scheinkorrelationen mit Krankheitsrate, aber egal. Und der Bodo Jansen hat zum Beispiel auch gesagt, als ich zu ihm sagte, ja, der Mensch im Mittelpunkt, hat er zu mir gesagt, ja, das sagen die Kannibalen auch. Und wir hatten ihn nämlich im Podcast vor einiger Zeit. Und okay. Das ist es. Also es sind letztendlich gibt es Parameter, es gibt aber keine wie 1 und 1 ist 2. Solche Parameter gibt es einfach nicht. Ne? Das bleibt immer subjektiv.
Ja, und ich meine, das macht die Arbeit ja auch so spannend.
Ja.
Dadurch können wir das natürlich auch, das finde ich eigentlich auch das Schöne daran. Der Mensch oder die Menschen, die sind ja alle so individuell, dass wir genau da landen, was du gerade sagst. Also, dass man es eben nicht vorher genau berechnen kann. Und das macht das Ganze ja auch natürlich für eine Unternehmensleitung im gewissen Maße immer unberechenbar. Und darum wollen sie ja am liebsten das wegziehen und nur sachlich und nur mit den Zahlen. Aber der Mensch ist halt derjenige, der es dann für ihn auch irgendwie umsetzt und treibt. Und daher müssen wir versuchen, dafür Wege zu finden, um das zu optimieren.
Also, ich beziehe immer noch eine andere Position. Ich glaube, wir gucken nicht richtig und ich glaube, es lässt sich auf jeden Fall messen. Nimm mal zum Beispiel unsere Kooperationsgespräche mit dem Martin, egal. Da ist jemand dabei, eine AI zu entwickeln, der nennt sich Your Personal Pocket Friend, wo es alleine darum geht, dass du kontinuierlich auch den Gemütszustand sozusagen von dir selber, wie so ein Fitness-Tracker für dein Personal Mood, ja, aufnehmen kannst, wie es dir geht. Und wenn du dieses Datenmaterial dann entsprechend in Korrelation setzt zu anderen Performance-Indikatoren, dann wird sich da ein Rückschluss daraus entwickeln lassen. Wir sind nur noch nicht so weit. Wir haben vielleicht die Methoden nicht, wir haben das Datenmaterial nicht. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, und da können wir uns ja auch gerne trefflich drüber streiten, in 10 bis 15 Jahren wird das gang und gäbe sein, auch in diese Richtung zu gucken. Und zwar zum Vorteil aller, denn am Ende des Tages, wenn ich merke, die Stimmungslage im Unternehmen ist schlecht und ich tue was dafür, dass die Stimmungslage besser ist, dann tue ich auch was für die Mitarbeitenden.
Das ist ja keine Frage. Ja. Das ist ja überhaupt keine Frage. Und ich behaupte auch, dass es, wir dahin kommen müssen, und das gibt zum Beispiel durch Upsalboom und so weiter, darum nehme ich den auch gern als Beispiel, dass ein Glaube daran entsteht, dass es möglich ist. Ja. Dass ich nicht immer nur warte, bis ich irgendwas messen kann, sondern dass ich den Glauben daran habe, dass es funktioniert. Das müssen wir haben, weil alle Parameter sind nur in Anführungszeichen Hilfsparameter. Und bis wir dahin kommen und sagen, wann geht die Herzfrequenz nach oben, wenn wer eine Aufgabe kriegt, das dauert noch. Das wird möglich sein, aber das dauert noch.
Und, aber da wir bin glauben, ich brauchen auch den Glauben. Tatsächlich skeptisch. Also ich weiß nicht, ob man alles immer nachhalten und kontrollieren muss, sogar die Gefühle bei Menschen, und ob man, ja, also da wäre ich wirklich extrem skeptisch. Aber ich glaube auch, der Glaube daran, dass der Mensch ein wesentlicher Faktor in dieser ganzen Kette ist, der ist ganz wichtig. Und das ist etwas, wo wir mit der Arbeit, die wir machen, glaube ich, jetzt an einem Punkt sind, da auch Akzente setzen zu können, dass es wirklich in diese Richtung geht. Und dafür, und da schließt sich vielleicht ganz schön der Kreis zum Eingang in unser Gespräch, dafür, jetzt habe ich den roten Faden verloren, Entschuldigung.
Also ich gehe da mal rein, vielleicht hilft dir das nochmal. Das Thema, was wir besetzen, ist für viele momentan ein nice to have. Viele fangen langsam an, daran, dass es eben nicht mehr so gut läuft, zu überlegen, vielleicht ist es doch eher ein, sollte ich doch haben. Für mich ist es ein hartes Must-Have.
Ja.
Und um den Leuten klarzumachen, it is a hard must-have. In einer Welt, wo wir Quartalszahlen produzieren, in einer Welt, wo wir gemessen werden an einem wirtschaftlichen Erfolg, denn da bin ich skeptisch, dass das so schnell weggeht. Ja, in einer ESG-Welt, wo alles nur noch nachhaltig und sozial ist. Daran glaube ich nicht. Die Wirtschaft dreht sich nach wie vor nach Zahlen. Und wenn wir das hinkriegen wollen von einem Nice-to-Have zu einem Must-Have, dann müssen wir Verfahren entwickeln, die helfen den Menschen, den Einsatz solcher Mittel, die wir als Must-Have bezeichnen, das auch zu tun. Die Hemmschwelle, das einzusetzen, weil es vielleicht ja nur so flauschig ist, die muss fallen. Und das können wir nur machen, indem wir zeigen können, es gibt einen unmittelbaren, direkten Impact auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und das ist nicht manipulativ und das ist nicht unter Ausnutzung der Human Ressourcen, sondern das ist für die nachhaltige Stabilisierung und Leistungssteigerung und für das Wohlbefinden der Mitarbeiter eine absolute Notwendigkeit. It's a triple win. Das Unternehmen, die Performance, die Führungskräfte, die Mitarbeiter und das gesamte soziale Umfeld profitieren davon, dass ihr die Menschen in den Mittelpunkt bringt. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Brücke zum EBIT schlagen, sonst werden wir immer belächelt von denen, die es am dringendsten brauchen.
Das, also da gibt es ja gar keinen Zweifel, dass das so ist. Die Sache ist nur, und jetzt kommen wir zu dem Glauben, da es eben nur so indirekt messbar ist, brauchen wir den Glauben. Und das und Selbstliebe, ne, kommen wir mal zu dem Thema Selbstliebe, kommen wir mal zum Einzelnen. Mit Selbstliebe geht einher ein starker Glaube an sich und seine Fähigkeiten. Ja. Und wir müssen dahin kommen, dass die Unternehmen daran glauben, wenn sie menschorientiert handelt, dass sich das auch niederschlägt. Und das kriegen wir aus meiner Sicht nur hin durch Leuchtturmunternehmen, wie zum Beispiel von dir angesprochen Upsalboom. Mhm. So, das ist ein Unternehmen, da kann jeder, egal wo er herkommt, kann er, ob er aber an was glaubt, an sich glaubt oder an den Weihnachtsmann, das spielt keine Geige. Er kann direkt sehen, dass diese Veränderung in einem Unternehmen, und das ist messbar und das ist nachvollziehbar, das ist eine absolute Umsatzsteigerung gegeben hat. Ich weiß die jetzt im Prozent nicht. Ich habe es aber nachgeprüft. Die ist aber extrem hoch.
Ja, die ist extrem hoch. Die ist extrem hoch. Und dafür gibt es auch andere Beispiele. Da kann ich gut mitgehen, dass man solche Beispielsfälle an der Hand haben muss, um das aufzuzeigen, dass das wirklich ein ganz guter, dass das ein Hebel sein kann.
Genau. Wenn du nämlich immer in der Messbarkeit bist und du findest da keinen Parameter, dann glaubt keiner mehr dran. Und da dürfen wir nicht hin. Wir müssen dahin. Und das ist meine Haltung, dass man daran glaubt, dass man an die Fähigkeit, an die Kraft des Menschen glaubt und dass das natürlich, weil wir tun ja Gutes, landet das natürlich. Wir müssen erfolgreiche Unternehmen haben, die eine gute Absicht haben. Dann haben wir auch das Gemeinwohl geboostet, also nach oben gebracht.
Ja.
Und dieser Glaube muss
vielleicht da noch mal ein Beispiel dazu. Ein Freund von mir ist Gesellschafter, Geschäftsführer der Faktenkontor. Das ist eine PR-Gesellschaft. Und die machen auch Untersuchungen über die gesamte Kommunikation eines Unternehmens im Netz. Und der hat jetzt einen Artikel gepostet gestern, da geht es darum, warum es dieser Whistleblowerin gelingt, Facebook in die Krise zu stürzen. Und die haben eine Auswertung gemacht, was im letzten Jahr im deutschsprachigen Internet zu Facebook geschrieben wurde. Es waren 1,2 Millionen Aussagen, so viel zum Thema Messbarkeit. Und da kommt raus, dass die Reputationsdimension von Facebook als Arbeitgeber niederschmetternd ist. Dass das Thema Nachhaltigkeit keinerlei Glaubwürdigkeit hat, dass das Thema Wirtschaftlichkeit sich dramatisch verschlechtert, dass Management da sogar noch schlechter abschneidet als das wirtschaftliche Thema. Das Einzige, was immer noch hoch ist, ist das Thema Produkt und Service. Und das sind diese Daten, das ist ja Kultur. Das ist ja, hat ja was zu tun mit Glaubwürdigkeit der Führung und des Unternehmens. Und das sind Dinge, wo umgekehrt bei Upstalbohm, wenn man dann die Befragung machen würde, wahrscheinlich die Balken deutlich in die andere Richtung ausschlagen. Und das schlägt sich eben wirtschaftlich nieder. Ne? Das kommt mir dann, kam mir jetzt gerade, also es ist auf jeden Fall etwas da, worauf man schließen kann, wie es kulturell in dem Unternehmen bestellt ist.
Schließen auf jeden Fall, ja. Ja, und Facebook ist, das ist ja echt der Hammer. Also ich habe das auch gesehen. Aber Facebook ist natürlich ganz anders transparent messbar.
Das ist, ja klar, da sind deutlich mehr Datenpunkte.
Genau.
Absolut, das ist so. Das ist so. Ne? Ja. Ja. Also wir haben auf jeden Fall einen gemeinsamen Auftrag und ich stelle mich auch gerne jederzeit der Diskussion mit den Zahlen, Daten, Fakten Menschen über dieses Thema und die Unternehmen wie ihr und wir sind natürlich auch dazu da, das dann auch fachlich qualifiziert zu begleiten. Darum geht es ja auch. Wir wollen ja keine philosophische Diskussion führen, sondern das Hebewerk, die große Freiheit. Wir können Mensch und Organisation ja zumindest an die Hand nehmen und da systematisch eben auf diesem Prozess begleiten, wenn sie es denn nur wollen und als notwendig erachten.
Ne? Aber das Paradox an der Geschichte ist, und das ist eben auch das Problem mit den Zahlen, Facebook ist ja enorm erfolgreich, obwohl sie so handeln. Und ich habe auch Unternehmen kennengelernt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ihre Unternehmenskultur im Laufe der Zeit deutlich verschlechtert haben und trotzdem bessere Zahlen hatten. Das ist allerdings immer nur die Frage, wann messe ich das? Das ist immer nur eine kurzfristige Zeit. Und das ist aber auch noch so ein Denken in unserer Kultur, dass wir teilweise nur kurzfristig denken. Unser Ansatz ist langfristig gedacht. Das heißt also, diese Investition. Natürlich kann man mit Druck auch kurzfristig bessere Zahlen erwirtschaften, aber das ist jetzt nach fest kommt ab, das ist wie bei den Schrauben. Und das findet in der Messbarkeit dann nicht statt. Facebook ist ja super erfolgreich, obwohl sie so eine Kultur haben, aber langfristig, glaube ich, werden die keine Chance haben, wenn die so weitermachen. Ja. Deswegen ist der Glaube aus meiner Sicht noch stärker als die reine Zahl.
Ja, da gibt es ja auch noch andere Beispiele bei Amazon, die gehen ja auch ständig durch die Presse mit ähnlichen Themen und im Moment ist der Hype mit Pakete verschicken halt so riesig, deswegen sind sie total erfolgreich und wo das denn hingeht, genau, das ist dann die nächste Frage. Ja, ich glaube, wir haben da ganz gut was zu tun und was mich tatsächlich dabei am meisten umtreibt, ist dann wirklich der Mensch im Mittelpunkt, dass man wieder Spaß an der Arbeit hat, weil da liegen so viele Fähigkeiten dann auch brach, die durch den Druck und durch durch schlechte Kultur eben verschüttet sind. Und das finde ich persönlich total bedauerlich, weil da sind wir dann wieder bei dem Thema mit der Selbstliebe. Jeder hat ja seine Fähigkeiten und ist stolz darauf und kann damit was schaffen und vor allen Dingen auch Sinn schaffen. Und wenn das nicht zur Entfaltung kommt, das ist so viel verschenktes Potenzial. Und da gucke ich halt auch immer hin, dass da möglichst was gehoben wird, was dann auch natürlich wieder zu unserem Firmennamen passt.
Ja, und dann auch vor allen Dingen auch Lebensfreude, ne? Also da ist ja auch eine ganze Menge Lebensfreude, ja. wenn du die Möglichkeit hast, in deinen Motiven und Stärken zu arbeiten, bist du nicht nur viel erfolgreicher, sondern du bist auch viel glücklicher.
Ja, eben. Und dann haben wir wieder das Thema, dann behandle ich auch meine Mitarbeiter mit einem entsprechenden Respekt, dann gehe ich fröhlich nach Hause und dann habe ich auch Lust, am nächsten Tag halt wieder für das Unternehmen vernünftig was zu tun. Mhm. Genau, ja.
Wenn, vielleicht als Abschluss, weil wir jetzt die Stunde geknackt haben gerade, wenn du gefragt wirst, was wäre denn das Erste, was ich machen sollte, um im Sinne eines positiven Kulturwandels die Dinge anzustoßen, was wäre das?
Ich finde immer, die Menschen fragen. Damit muss man anfangen.
Fragen was?
Was sie sich wünschen, was sie brauchen, damit sie, was sie als gutes Arbeitsumfeld brauchen, um sich entfalten zu können. Das, finde ich, ist der Knackpunkt.
Also Bedürfnisse, ne?
Genau, genau.
Sehr schön. Das war heftig.
Aber ja, du hast gemerkt, wir diskutieren, sagen. Ne? Also auch wir diskutieren, ne?
Ja, sorry, dass du... Dann zwei da so gegenüber, also das fand ich jetzt auch.
Aber weißt du was?
Wow, das nächste Mal ziehe ich mir härtere Socken an.
Nein, du hast dich gut geschlagen.
Aber weißt du was? Okay. Das ist mal gelebtes Beispiel, das hatten wir so auch noch nicht, aber ich finde es gut, weil genau das braucht es auch in den Unternehmen, dass zwei Menschen sich unterhalten können und über ein Sachthema und sich auch so diskutieren können. Das finde ich total wichtig. Wenn man jetzt aus Harmoniebedürfnissen immer zurücksteckt, dann kommst du ja zu keinem Ergebnis.
Ja, das stimmt. Ja, und man entwickelt sich dadurch auch nicht weiter.
Nee, geht ja nicht.
Ja, genau.
Ein guter Diskurs ist einer der 5 Bestandteile von High-Performance-Teams. Ja. Und das kann man ja auch machen, unabhängig vom Respekt vor der anderen Person. Genau. In der Sache kann man und sollte man auf jeden Fall auch die Standpunkte ausfechten. Das ist wichtig.
Ja. Und mir fallen auch immer noch wieder neue Sachen ein. Das ging uns schon neulich, als wir gesprochen haben. So, ne? Jetzt könnte ich noch das Thema auspacken und das. Also.
Dann machen wir einfach normalen Podcast.
Ja, wir arbeiten einfach auch mal zusammen, weil Hebewerk und große Freiheit finde ich auch namentlich einfach Programm.
Wir heben die große zusammen. Freiheit.
Ja, erst genau. Wir heben die Leute in die große Freiheit.
Juhu. Cool, ich kriege gleich Gänsehaut. Ja.
Super. Also auf jeden Fall systemisch und menschlich sind wir da auf derselben Wellenlänge. Vielen Dank für deine Beiträge, liebe Maria. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass du uns ausgehalten hast heute.
Maria, ja, es war richtig gut. Es war richtig gut. Danke.
So. Okay, das freut mich total. Zwischendrin habe ich gedacht, wow,